Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und so spricht Jesus: Ich bin das Licht der Welt. Karfreitag haben Menschen das Licht der Welt ausgelöscht. Und so sind auch die Kerzen auf unserem Altar heute ausgelöscht, die symbolisch für dieses Licht der Welt stehen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat. Amen. In der Schriftlesung haben wir gehört, dass Jesu letzten Worte am Kreuz waren: Es ist vollbracht. Mit den Worten: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Beginnt Jesus am Kreuz, Psalm 22, zu beten. Und mit den Worten: Denn der Herr hat alles vollbracht, schließt der Psalm 22. Jesus zitiert diesen Vers 32, wie auch den ganzen Psalm 22, eben nicht nur, sondern er bezieht ihn auf sich. Er ist Jahwe, der Herr, und er hat nun alles vollbracht. Aber habt ihr euch mal Gedanken gemacht, was genau Jahwe hier auf Golgatha vollbracht hat? Der Frage wollen wir heute nachgehen. Und ich lese dazu zunächst den Predigttext aus Jesaja 53, die Verse 4 bis 11. Dort prophezeit Gott durch Jesaja: Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm vor seinen Scherern steht. Und er machte seinen Mund nicht auf. Aus Bedrängnis und Gericht wurde er hinweggenommen, und wer wird über seine Generation nachsinnen? Denn er wurde abgeschnitten vom Land der Lebendigen. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man gab ihm bei Gottlosen ein Grab, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Licht sehen. Er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen, und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Was hat der Sohn Gottes auf Golgatha vollbracht? Dazu habe ich heute drei Punkte. Erstens, Gottes Gerechtigkeit wurde in der gefallenen Schöpfung wieder aufgerichtet. Zweitens, der Unglaube der Welt wurde verurteilt. Und drittens, Gottes Liebe wurde für alle sichtbar. Um das zu verstehen, müssen wir uns zunächst vor Augen halten, wie Gottes Wesen ist. Wenn man Christen heute fragt, was Gottes Wesen ist, dann sagen viele spontan, Gott ist die Liebe. Gibt es ja auch ein wunderschönes Kindergottesdienstlied zu. Und mit dieser Liebe werden dann auch gleich Gottes eigenen Wertmaßstäbe häufig ausgehebelt, nach dem Motto, wenn Gott doch Liebe ist, kann er die krassen Urteile im Alten Testament über Unmoral und sündiges Verhalten und das schreckliche Endgericht doch so nicht gemeint haben. Liebe ist doch die Mitte des Evangeliums, der guten Botschaft, und diese alten Gesetze und Strafen sind doch wahrscheinlich irgendwie vor dem damaligen Hintergrund zu verstehen. Heute und ganz generell können sie doch gar nicht Gott widerspiegeln, denn er ist doch Liebe. Schon mal so eine Argumentation gehört, begegnet einem heutzutage immer mal wieder. Und sicher, es ist wichtig zu verstehen, dass Liebe eine zentrale Charaktereigenschaft von Gott ist. Aber diese Liebe kann man nur richtig verstehen und wertschätzen, wenn wir zuvor die andere zentrale Charaktereigenschaft Gottes verstehen, und das ist seine Gerechtigkeit. Du, Herr, bist ein gerechter Gott, deine Urteile sind richtig und gut, so heißt es im Psalm 119, 137 und in 142 dann weiter. Deine Gerechtigkeit ist eine ewige Gerechtigkeit und dein Gesetz ist Wahrheit. Gerechtigkeit und Recht sind deines Thrones Stütze. Psalm 97, 2. Gerecht ist deswegen das, was nach Gottes Willen ist. Und im Sündenfall haben sich die Menschen gegen Gottes Willen entschieden. Sie misstrauten Gottes Liebe, setzten ihr Vertrauen dagegen in den Rat Satans und entschieden sich, nicht Gott, sondern ihren eigenen Wünschen und Ambitionen zu folgen. Das ist dann das Gegenstück zu Gerechtigkeit, nämlich Unrecht. Oder wie die Bibel es auch häufig nennt, Sünde. Sünde ist also nicht die zweite Tafel Schokolade, sondern alles, was nicht nach Gottes Willen ist. Was sollte Gott nun tun? Einerseits liebt er seine Schöpfung und seine Geschöpfe. Andererseits ist er gerecht. Liebe und Gerechtigkeit machen ihn aus. Er kann nicht das eine oder das andere aufgeben, denn Gott ist ewig und unveränderlich. Unrecht erfordert immer Strafe, um Gerechtigkeit wiederherzustellen. Alles andere würde zu Anarchie und zu Tohuwabohu führen. Und letzteres, das Tohuwabohu, hatte Gott ja gerade mit seiner Schöpfung beseitigt. Für uns ist es deswegen heute wichtig zu verstehen, dass Gottes Gerechtigkeit absolut und ewig ist. Er kann nicht aus Liebe ein Auge zudrücken oder über Ungerechtigkeit hinwegschauen. Und er hängt auch über kein Unrecht den Mantel des Schweigens. Die Folge von Ungerechtigkeit ist immer Gericht. Deswegen ging die Schöpfung bereits einmal in der Sintflut unter und deswegen wird auch am Ende der Zeit, dieser Zeit, so wie wir es im Glaubensbekenntnis bekennen, das Endgericht stehen. Doch du bist verhärtet, dein Herz ist nicht zur Umkehr bereit. So sorgst du selbst dafür, dass sich Gottes Zorn gegen dich immer weiter anhäuft, bis er schließlich am Tag seines Zorns über dich hereinbricht. An dem Tag, an dem Gottes Gericht, an dem Gott Gericht hält und für alle sichtbar werden lässt, dass sein Urteil gerecht ist. So ruft es Paulus den Ungerechten zu im Römerbrief, Kapitel 2, Vers 5. Und was das für unsere Welt bedeutet, beschreibt Petrus im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 7. Genauso wie auch die jetzige Himmel und die jetzige Erde durch dasselbe göttliche Wort zur Vernichtung bestimmt ist. Allerdings zur Vernichtung durch das Feuer. Sie bleiben nur noch so lange bestehen, bis der Tag des Gerichts da ist und die gottlosen Menschen dem Verderben ausgeliefert werden. Und in 1. Petrus 2,23 schreibt Petrus, dass Jesus, als er geschmäht und beschimpft wurde, keine Vergeltung übte, aber er deckte all das auch nicht mit dem Mantel der Liebe zu, sondern, so heißt es weiter, übergab seine Sache dem, der ein gerechter Richter ist. Das heißt, Gott wird Gerechtigkeit herstellen. Nur weil das nicht sofort passiert, nur weil hier nicht sofort irgendwo der Blitz einschlägt, heißt das nicht, dass Gerechtigkeit durch Gott nicht wiederhergestellt wird. Gott wird das Unrecht zur Verantwortung rufen und bestrafen. Ungerechtigkeit und Sünde werden nicht triumphieren. Was wäre das auch sonst für ein Gott? Ungerechtigkeit und Sünde geraten nicht in Vergessenheit und werden von Gott nicht ignoriert, nur weil die Strafe nicht eintritt, sondern wie Paulus es schreibt, häuft sich Gottes Zorn darüber an und wird in Gottes Gericht über alle, die nicht zur Umkehr bereit waren, hereinbrechen. Gott wird in seinem Tag des Zorns, dem Endgericht, für Gerechtigkeit sorgen. Und das wird für alle Ungerechten schmerzhaft werden. Aber das Problem ist nur, dass das alle Menschen betrifft. Denn wer ist schon wahrhaft gerecht? So hält das Paulus in Römer 3, Vers 11 fest. Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Und was kann Gott da machen? Er ist gerecht. Er wird kein Auge zudrücken. Er wird Gericht halten. Aber er will auch nicht seine ganze Schöpfung vernichten. Und so passiert Karfreitag das, was Gott durch Jesaja in unserem Predigttext über den Knecht Gottes, den Messias, über Jesus, angekündigt hat. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm. Er wird den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen und ihre Sünde wird er sich selbst aufladen. Jesus, dem Gott das Endgericht über Lebende und Tote übergeben hat, so wie wir das in dem Glaubensbekenntnis sagen, und der da den Zorn Gottes über die Ungerechtigkeit der Welt ausschütten wird. Hier, Karfreitag, trägt er selber den Zorn Gottes über die Sünde der Welt. Das, was Gericht bedarf und bestraft gehört, das nimmt er hier auf seine eigenen Schultern und trägt die Strafe dafür, unsere Strafe. So wird Jesus das Opfer unserer Schuld, das Schuldopfer, das Jesaja prophezeite. Jesus konnte am Abend beim Abendmahl zuvor den Kelch der Vergebung austeilen und den Jüngern den Kelch des Heils geben, weil er selber am Tag danach den Kelch des Zornes Gottes trinken würde. Um Karfreitag zu erfassen, ist es deshalb wichtig zu verstehen, dass Gott mit der Aufrichtung des Kreuzes Jesu seine Gerechtigkeit wieder aufrichtet. Sünde und Ungerechtigkeit bekommen das, was sie unbedingt verdienen, nämlich Strafe. Gott gibt seine Gerechtigkeit nicht auf. Er lässt die Sünde nicht laufen. Er richtet mit dem Strafgericht am Kreuz Recht und Gerechtigkeit wieder auf. Das Erste, das Karfreitag also vollbracht wird, ist, dass Gottes Gerechtigkeit in der Mitte der gefallenen Schöpfung, in der Mitte der Zeit wieder aufgerichtet wird. Und das ist der Kern und die Grundlage des christlichen Glaubens. Das kann umgekehrt als theologisches Dogma manchmal etwas abstrakt auf uns wirken. Und deswegen möchte ich für den zweiten Punkt unseren Blick auf die Haltung Jesu richten. Jesus wusste, was am Kreuz auf ihn zukam. Das Kreuz war das Ziel und das Entscheidendste seiner Menschwerdung. Markus erzählt sein ganzes Evangelium deswegen dramaturgisch als einen einzigen langen Weg nach Golgatha. Der Satan hatte Jesus in der Wüste schon ganz am Anfang einen leichteren Weg zur Herrschaft der Welt angeboten. Mit Mose und Elia hatte Jesus auf dem Berg der Verklärung das kommende Geschehen in Jerusalem besprochen. Den Jüngern hatte Jesus mehrfach sein Sterben angekündigt. Er selber hatte mit Gott im Garten Gethsemane gerungen, ob es keinen einfacheren Weg gäbe. Und doch bleibt Jesus Gottes Plan treu. Und auch nach der Verhaftung und in allen Verhören, Herr des Geschehens, selbst am Kreuz, gibt er sein Leben auf, als er es für richtig hielt, nämlich nachmittags, als im Tempel gegenüber die Passahlämmer geschlachtet wurden. Die Passahlämmer, die über all die Jahrhunderte hinweg auf ihn, das endgültige und wahrhaft reine Passahlamm, hingewiesen hatten. Er starb, weil es der Wille des Vaters war, in Gehorsam. Er lebte damit den Gehorsam, den Adam und Eva und all die Menschen nach ihnen nicht zustande gebracht hatten, den auch wir nie heute nicht gebacken bekommen. Er starb, weil sein Vertrauen in den Vater unerschütterlich war. Er war nicht nur gehorsam, sondern er vertraute und glaubte, dass dieser schmerzhafte Weg, den der Vater für ihn vorgezeichnet hatte, der richtige war. Adam und Eva und alle Menschen nach ihnen hatten dieses Vertrauen gerade nicht an den Tag gelegt. Sie hatten von der Frucht gegessen, weil sie Gott eben misstrauten. Er würde ihnen göttliche Eigenschaften vorenthalten. Und Menschen bis zum heutigen Tag folgen Gott nicht und misstrauen ihm, weil sie gerade nicht vertrauen und glauben, dass er ihr Bestes will und sie auf dem besten Weg führen wird. Jesus dagegen lebte den Gehorsam zu Gott und das unerschütterliche Vertrauen in den Vater, das dieser von den Menschen erwartete. So lebt Jesus Karfreitag als erster Mensch die Gerechtigkeit und den Glauben, wie Gott sich das von seinem Ebenbild Mensch vorgestellt hatte. Und gleichzeitig zeigt er der Menschheit damit ihre Ungerechtigkeit auf und verurteilt sie. Schon über Noah heißt es in Hebräer 7, Vers 11, durch den Glauben sprach er, also Noah, der Welt das Urteil. Warum? Noah hatte geglaubt, hatte Gott geglaubt, als dieser die Sintflut ankündigte, obwohl Sintflut ein jenseits jeglicher menschlicher Vorstellung war und im Grunde genommen noch ist. Und trotzdem war Noah gehorsam gewesen und baute auf trockenem Land ein riesiges Schiff. Und wir sehen hier anbruchhaft den Glauben und den Gehorsam, den Jesus später am Kreuz in Vollkommenheit lebte. Und schon bei Noah war das ein Urteil über seine Mitmenschen, weil sein Glaube als Kontrast den Unglauben seiner Umwelt erst richtig sichtbar machte. Und so auch Jesus. Sein Weg ans Kreuz in unerschütterlichem Glauben und Gehorsam spricht das Urteil über die, die auf ihrem Weg des Misstrauens, des Unglaubens und der Ungerechtigkeit selber ihr Glück ohne Gott suchen wollen. Er hält der gefallenen Menschheit den Spiegel vor, in dem Menschen selbst erkennen können, wie meilenweit entfernt sie von dem Vertrauen und dem Gehorsam entfernt sind, die Jesus hier am Kreuz vorlebt und die Gott von ihnen erwartet. So vollbringt Jesus am Kreuz als zweites die Verurteilung über Ungehorsam und Unglauben. Kommen wir zum dritten, was Jesus Karfreitag vollbringt. Er macht Gottes Liebe in dieser Welt für alle sichtbar. Auf welcher Grundlage wachsen denn Gehorsam und Vertrauen, das Gott von uns erwartet, am besten? Gehorsam kann man bis zu einem gewissen Grad auch durch Furcht und Strafe erzwingen. Vertrauen dagegen nicht. Sowohl Gehorsam wie Vertrauen wachsen am besten auf der Basis der Liebe. Einige von euch wissen, dass wir zu Hause einen Hund haben. Lilou ist ein Pyrenäen-Berghund. Das ist eine Rasse, ein Herdenschutzhund, die in den Pyrenäen, in Frankreich, Schafherden beschützt vor Angriffen von Wolfsrudeln. Wenn Lilou sich auf ihre Hinterbeine stellt, und das macht sie gerne, wenn sie in den Angriffsmodus übergeht, dann ist sie mindestens so groß wie ich. Also Schnauze hat ungefähr auf der Höhe hier. Und das macht auch sehr schön deutlich, dass man Pyrenäen-Berghunde schlecht mit Strafe erziehen kann. Denn da zieht man früher oder später den Kürzeren. Auch mit Leckerli lassen sich Pyrenäen-Berghunde kaum motivieren. Wenn sie andere Prioritäten haben, werden Leckerlis ignoriert, auch von Fremden grundsätzlich. Wie erzieht man sie dann? Das Besondere an Pyrenäen-Berghunden, bei Herdenschutzhunden besonders, sie bauen unheimlich loyale Beziehungen zu ihren Bezugspersonen auf. Ja, so wie sie das sozusagen von ihrem natürlichen Job her zu der Schafsherde tun, die sie beschützen müssen, so ist das jetzt sozusagen als Familienhund die eigene Familie. Da wird eine ganz tiefe Beziehung aufgebaut. Wenn man diese Beziehung pflegt, wenn man dort dem Hund unheimlich viel Liebe gibt, wenn der Hund merkt, er kann einem vertrauen, dann gehorcht er. Zwar nicht, weil er muss, auch nicht, weil er sich mit einem Leckerli irgendwie locken ließe. Nein, er gehorcht aus Loyalität, aus Vertrauen. Wenn wir sicher sind, dass uns jemand unerschütterlich liebt, öffnen wir uns ihm und vertrauen, weil Liebe eben keinen Raum lässt für Ausbeutung, Lüge, Intrige und böse Absichten. Und dann werden wir auch bereit, aus freien Stücken und auf Basis dieses Vertrauens gehorsam zu leben. Um das zu erreichen, demonstriert uns Gott seine Liebe zu uns. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Hatte Jesus seinen Jüngern in Johannes 15, 13 zuvor gesagt. Und Karfreitag erfüllt er genau das. Er ließ sein Leben für uns. Er trug unsere Schuld. Er erlitt Gottes Gericht über uns, damit wir leben können und seine Liebe zu uns glauben können. Von Liebe faseln heutzutage viele. Gott lebt sie, indem er Mensch wird und die Strafe für unsere Schuld selber trägt und stirbt. Wer sonst hat das für dich getan? Wer sonst hat dir so viel Liebe gezeigt. So erreicht Gott in Jesus Karfreitag gleich zwei Dinge. Er macht uns recht, schenkt uns Gerechtigkeit, indem er uns die Schuld abnimmt, diese auf sich nimmt und die unumgängliche Strafe dafür an sich selbst vollzieht. Und zweitens, er zeigt uns seine tiefe Liebe zu uns und will damit unser Vertrauen und unseren Gehorsam neu gewinnen. Und das bedeutet gläubig werden, unsere Schuld abgeben, von Jesus geschenkte Gerechtigkeit annehmen und Gott unsere Liebe und unser Vertrauen und unseren Gehorsam schenken. Jesus ist Karfreitag nicht vor allem am Kreuz gestorben, weil sein Volk ihn ablehnte, weil Pilatus ein elender Opportunist war oder weil Jesu Botschaft für die damalige Zeit einfach zu revolutionär gewesen wäre. Nein, er blutet dort am Kreuz elendiglich zu Tode, weil er und der Vater das genau so wollten, weil er damit deine und meine Schuld trug und genau das die gerechte Strafe dafür war. Und weil er uns damit Liebe und Gerechtigkeit in Ewigkeit schenken will. Das Einzige, was nun noch notwendig ist, ist dein Ja. Dein Ja für mich. So erfüllt sich auf Golgatha ein göttliches Wunder. Wirklich ein Wunder, das Psalm 85,11 so beschreibt. Liebe und Wahrheit haben sich verbündet. Gerechtigkeit und Frieden küssen sich. Amen.